Damit wir alle ganz gut hineinkommen in den Zusammenhang, in dem der Predigttext für heute Morgen aus dieser Predigtreihe in der Apostelgeschichte steht, zwei Sätze unter der Überschrift, was bisher geschah. Vor oder nach circa 50 bis 60 Tagen nach Ostern wirbelte die Heilung eines Gelähmten am Jerusalemer Tempel ziemlich viel Staub auf. So viel, dass Petrus und Johannes dadurch in Untersuchungshaft gerieten. Nach kurzem Verhör mussten allerdings die 72 mächtigsten Männer Israels die beiden wieder auf freien Fuß setzen, weil sie ihnen keine Straftat nachweisen konnten. Aber wie das bei Mächtigen damals und offenbar auch heute wieder so üblich ist, wenn sie sich bedroht fühlen, sprechen sie Drohungen aus. Sie erlassen ein Dekret und belegen die beiden armseligen und ungebildeten Fischer mit einem Redeverbot. Und hier nun setzt der Predigttext in der Apostelgeschichte 4 ab Vers 23 ein. Nach ihrer Freilassung gingen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazugehört. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Da ist es wieder, das schillernde Wort Freimut, das uns auch letzte Woche begegnet ist. Den beiden war der Mund verboten worden von den Gelehrten und dennoch hat bei Petrus und Johannes nicht Resignation oder Unmut, sondern der Freimut das letzte Wort. Freimut ist ja zusammengesetzt aus zwei Wörtern, frei und mutig. Beginne ich mal mit dem Wort Mut. Mut begegnet uns ja in den unterschiedlichsten Formen. Wir empfinden es als eine Tugend, weil wir vielleicht Menschen bewundern, die etwas wagen, was sie bisher noch nicht gemacht haben, oder die vielleicht mal schlechte Erfahrungen mit etwas gemacht haben, was sie ausprobiert haben, es trotzdem wieder tun, also es noch einmal wagen. Das ist Mut. Manchmal ist solch ein Mut klar und offensichtlich, manchmal aber eher bescheiden und dann noch verborgen. Es gibt ihn in den unterschiedlichsten Kombinationen. Ja, das knistert, haben wir letzte Woche schon festgestellt. Jetzt kriege ich was Neues. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Es gibt ihn in den unterschiedlichsten Formen. Den Lebensmut. Den Lebensmut, den wünschen wir allen. Anders ist das ja vielleicht mit dem Übermut. Oder nennen wir ihn lieber Wagemut. Der ist nicht so beliebt bei Eltern, aber manchmal braucht man ihn, um Ziele zu erreichen. Großmut allerdings ist gerne gesehen, denn er ist der Gnade gleich. Und der Freimut entspringt der Freiheit und Freiheit verleiht Flügel. Was beflügelt eigentlich Petrus und Johannes. Was gibt ihnen diese neue Kraft? Angesichts dieser Bedrohung des theologischen Schwergewichts, Übergewichts des Hohen Rates, auch des zahlenmäßigen Ungleichgewichts 72 zu 2, runtergekürzt 36 zu 1, also einer gegen 36, kein gutes Zahlenverhältnis. Was gibt ihnen diese neue Kraft? Sie suchen die Ihren auf, so heißt es wortwörtlich im Text. Sie suchen die Ihren auf. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt an dieser Stelle die versammelte Gemeinde. Die Iren, das finde ich, ist eine tolle Bezeichnung für die Gemeinde. Das ist jetzt eben nicht die Nationalität, ne, der Insel, die zu Europa gehört. Die Iren, das sind die, wo sie zugehören, die zu ihnen gehören, wo sie wissen, wir gehören zusammen. Verlässliche Gemeinschaft kann auch eben neuen Lebensmut schenken. Und Zahlen spielen dabei keine Rolle. Es wird gar nicht erwähnt, ob das jetzt ein kleiner Hauskreis war, die Iren, oder ob das die ganze versammelte Gemeinde von 5000 Leuten waren, die da zum Glauben gekommen waren. Ich vermute eher das Erstere, so der kleine vertraute Kreis, in dem sie auch vor Pfingsten zusammen waren, die Jünger mit einigen Frauen, dieser enge Kreis, die immer zusammen waren, um zusammen zu beten. Daraus gewinnen sie Freiheit. Aus der Gebetsstunde. Für Petrus und Johannes selbstverständlich. Hier werden wir wieder aufgerichtet. Hier schöpfen wir neuen Mut. Hier ist die Quelle unserer Inspiration. In der Gebetsstunde steht die Gemeinde zusammen. Sehr interessant. Keine Analyse, kein 10-Punkte-Plan, keine Strategie. Stattdessen beten. Ich glaube, wir würden das heute anders machen. Wir suchen gerne nach neuen Konzepten und nach Programmen. Ich auch. Wenn sich Widerstand regt, innen oder außen, dann geht schnell folgende Strategie. Wer führt denn jetzt mit wem das Gespräch? Wir führen Einzelgespräche. Wie gesagt, bei dem zahlenmäßigen Ungleichgewicht für Petrus und Johannes eine schier unlösbare Aufgabe. Aber zusammen mit den Iren, ja, 12 Apostel, bei 72 Teilnehmern des Hohen Rates kommen auf jeden Jünger nur 6 Einzelgespräche. Das müsste doch innerhalb von einer Woche zu schaffen sein. Und mit Gottes Hilfe ist dann das Problem aus der Welt. Klingt euch das vertraut? Zumindest mal klingt das für mich auch mutig. Also warum nicht? Aber für Petrus und Johannes scheint noch etwas, eine weitere Tugend, eine Rolle zu spielen, die auch auf Mut endet. Demut. Petrus und Johannes machen ihren Erfolg, ihres unerschütterlichen Werbens für den Gekreuzigten und Auferstandenen nicht von sich abhängig, sondern sie setzen allein auf Gott. Demut lässt Petrus und Johannes auf dem Teppich bleiben. Das verleiht ihnen im gewissen Sinne Gelassenheit, aber eben auch Bescheidenheit, vielleicht auch ein bisschen Großmut. Im Gebet setzen sie jedenfalls auf Gott und nicht auf sich. Genauso wie sie es schon ganz am Anfang dieser Geschichte gemacht haben, auf dem Weg zum Tempel. Sie waren auf dem Weg zum Tempel, um zu beten. Schon wieder. Doch bevor sie dazu kommen zu beten, handelt Gott. Auf dem Weg kommen sie, das haben wir ja schon gehört als Geschichte, an der schönen Pforte vorbei, an der ein Gelähmter sie um Geld bittet. Petrus und Johannes tun dann das, was sie tun können. Das, was mir oft schwerfällt, weil ich vorbelastet bin durch Begegnungen mit dem einen oder anderen Bettler, der plötzlich mir nachläuft und mich an der offenen Heckklappe noch anspricht, obwohl ich schon vorbeigegangen bin. Und ich denke, muss das jetzt sein? Aber Petrus und Johannes sind mir Vorbild und ermöglichen es mir, auch nochmal neu auf solche Menschen zu schauen, die am Eingang des Einkaufsmarktes am Kaufpark stehen. Sie tun nämlich das, was wir als Menschen tun können. Wir können sie anschauen, annehmen und ansprechen. Und indem sie das tun, indem wir das tun, geben wir einem solchen Menschen seine Würde zurück. Und dann sind Petrus und Johannes demütig, indem sie das tun. Sie tun das, was sie als Menschen tun können, anschauen, annehmen und ansprechen und lassen dann aber den Namen Jesu das tun, was nur Gott tun kann. Aufrichten. Auch das haben wir gerade in der Lesung aus dem Jakobusbrief gehört. Und Gott wird den Kranken aufrichten. Und das lässt den Mann aufspringen und dann schließlich auf Gott sehen. Da fangen aber die Probleme für Petrus und Johannes an. Je lauter dieser Mann, der vorher gelähmt war, Gott lobt, desto mehr Leute kommen und wollen die Wundertäter sehen. Und was machen Petrus und Johannes? Was macht Petrus? Er weist alles weit von sich. Nicht falsch verstehen, er leugnet nicht das Wunder. Aber er zieht sich diesen Schuh nicht an. Er sagt, Apostelgeschichte 3, Vers 12, glaubt nicht, wir hätten das aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt. Vers 16, nein, das Vertrauen auf den Namen Jesus hat den Mann gesund gemacht. Jesus, nicht wir. Das ist ihr Motto. Demut hält deshalb für mich diese Ereignisse von der Heilung des Gelähmten, die zum Redeverbot führen, bis hin zu diesem Gebetstreffen in der Gemeinde zusammen. Denn Petrus und Johannes stehen nicht trotzig vor diesen 72 Richtern und sagen, ihr habt uns gar nichts zu sagen. Das ist nicht ihre Haltung, sondern sie fragen nach einer höheren Instanz. Sie fragen vor der Instanz, vor dem höchsten Richter und begegnen damit dem Hohen Rat auf Augenhöhe. In demütigem Mut verschließen sie sich nicht dem Rat gegenüber, sondern sie hören zu und geben Rechenschaft. Mit mutiger Demut bekennen sie aber, was sie für wahr und gerecht halten. Sie spielen sich dabei nicht umgekehrt als Richter auf, treten nicht als Anwälte auf, sondern als Zeugen für die Geschichte von Jesus, für ihren dienenden Herrn. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir brauchen, wenn wir von Jesus weitersagen. Diese Haltung, dass wir von einem dienenden Herrn herkommen, dass wir nicht Richter über die Menschen sind, auch nicht Anwälte für Gott, sondern einfach nur Zeugen. Wir brauchen es einfach nur weitersagen. Freimut ohne Demut wird zu Hochmut. Freimut ohne Demut wird zu Hochmut. Und das kann nur schädlich sein für die gute Nachricht Gottes. Nicht wir, sondern Jesus allein. Und was wir dafür haben müssen, allein das Vertrauen auf ihn. Diese reformatorische Erkenntnis allein. Allein der Glaube und allein das Vertrauen auf Jesus Christus. Und das drückt sich nirgends besser aus als im Gebet. Denn entscheidend ist, wer Gott ist. Nachdem die Iren also gehört haben, was die übermächtigen Amtsträger Petrus und Johannes als Auflagen aufgebürdet haben, folgt keine Diskussion, kein Abwägen. Ja, man müsste jetzt fest sein, dürfen nicht nachgeben. Oder Abwägen von geforderter Vorsicht. Wir wollen ja auch die 5000 Leute nicht gefährden. Nichts von alledem. Sondern ihr Blick wendet sich weg von Menschen hin zu Gott. Alle gemeinsam erheben sie ihre Stimme zu Gott. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert das? Gibt das nicht ein heilloses Durcheinander? Nein, wir können das ja hier nachlesen, wie das bei ihnen funktioniert, denn sie haben Übung darin. Sie haben sich darin geübt, nach bestimmten Vorlagen zu beten. Ja, wir merken es an diesem überlieferten Text, sie stimmen gemeinsam ein in den Psalm 2. Wir als Freikirchen, die wir Gemeinde nach dem Neuen Testament sein wollen, haben ja oft eher Vorbehalte gegen vorformulierte Gebete und fühlen uns damit so dem ursprünglichen Christentum näher, weil wir frei beten. Ist interessant, die Urgemeinde, die hat gar keine Vorbehalte gegenüber vorformulierten Gebeten. Sie kann sie benutzen und dort ihre eigene Situation eintragen. Die Urgemeinde würde uns wahrscheinlich fragen, ja, wie könnte denn ein Psalm aus der Bibel nicht den Geist Gottes atmen? Ich komme, wie viele wahrscheinlich von euch, aus einer Tradition, oder ich habe das als Kind schon erlebt, frei zu beten. Für mich ist das eigentlich was Selbstverständliches. Und habe nicht viel Übung mit diesen geformten Gebeten. Aber ich lerne immer mehr diese vorformulierten Gebete auch schätzen. Denn ich habe auch festgestellt, dass wenn ich frei bete, sich irgendwann meine Worte auch wiederholen, Stereotyp werden. Ich oft immer das Gleiche sage. Aber immer die gleiche Formulierung ist nicht automatisch offen, nicht automatisch weit für mehrere oder tiefere Aspekte. Aber bei gut durchdachten Formulierungen habe ich festgestellt, da kann ich etwas eintragen, da kann ich etwas hineinlegen. Das gibt mir die Chance, dass dieses Gebet, was ich spreche, sich weitet über das hinaus, was ich von mir aus gebetet hätte. So ging mir das jedenfalls in der ersten Märzwoche, in der wir beim Bibelmarathon regelmäßig morgens, mittags und abend Andachten hatten. Da haben wir feste Worte gemeinsam miteinander gesprochen, auch im Wechsel. Dazwischen war auch Raum für eigene Anliegen und Gebete. Und ich fand diese Form sehr hilfreich, da so ins Gebet überhaupt erstmal hineinzufinden. Ich fand das toll, dieses gemeinsame Sprechen, sich gemeinsam tragen zu lassen von den vorgegebenen Worten, sodass ich nicht überlegen musste, was sage ich, wie drücke ich es aus, vielleicht noch frommer oder gewählter als der andere, sondern man spricht einfach gemeinsam und macht sich in diesen gemeinsamen Worten eins. Und dann geschah das, dass eben meine eigenen Bitten und Anliegen einfach so spontan für mich da hineinkamen. Ich das mit hineinbeten konnte, ohne dass ich das vorher überlegen musste. Und ich muss sagen, so jetzt wo die Woche vorbei ist, ich vermisse das. Ich vermisse dieses gemeinsame Beten, auch diese Form. Denn ich habe auch festgestellt, es hat auch was verändert. Ich habe danach anschließend viel stärker den Mut gehabt, Menschen tatsächlich im Namen Gottes zu begegnen. Dieses gemeinsame Gebet hat mich gestärkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das eben jeden Tag auch eine Herausforderung, mir wirklich diese Zeit des Gebets zu nehmen. Obwohl man ja meinen sollte, naja, als Geistlicher hast du ja diese Zeit. Aber obwohl mir kein Chef im Nacken sitzt, kein Arbeitskollege mir über die Schultern schaut und auch kein Kunde unangemeldet hereinkommt, ja manchmal ja doch, aber jedenfalls in der ersten Märzwoche habe ich gemerkt, wie wohltuend gemeinsames Beten ist, wie es das mir leicht macht, als wenn ich mir selber dafür eine Zeit reserviere. Und das fehlt mir jetzt, dieser feste Termin, dieses gemeinsame, vielleicht sogar dieses feste Formular. Wie geht es dir? Was würde dir helfen, um deine Gebetszeiten zu beleben? Was würde uns aus deiner Sicht als Gemeinde helfen, um Gebetszeiten neu zu gestalten? Vielleicht habt ihr da ganz andere Ideen als ich. Das ist ja auch nicht maßgeblich, was ich für eine Erfahrung gemacht habe. Ich wäre gespannt, von euch das mal zu hören. Vielleicht nehmt ihr euch im Laufe der Woche mal Zeit, um darüber nachzudenken. Und vielleicht kommen wir nächste Woche darüber mal ins Gespräch. Welche Vorschläge ihr habt. Versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Es geht mir nicht darum, irgendwie nochmal unsere geistliche Leistungskurve zu steigern. So nach dem Motto, wir müssen alle noch geistlichere und perfektere Christen werden. Mutiger als Petrus. Ja, und eben fleißiger im Gebet als Jesus am frühen Morgen. Oder gelehrter als Paulus. Oder vielleicht mit mehr Liebe im Herzen als Johannes. Nein, darum geht es mir nicht, im Gegenteil. Sondern weil ich das Gefühl habe, selber kein geistlicher Überflieger zu sein, wünsche ich mir die Gemeinschaft, das gemeinsame Erleben, in der wir uns gemeinsam auf Gott verlassen. Nicht auf unsere salbungsvollen Worte, sondern auf Gottes Ohr. Auf Gottes Ohr. Darauf jedenfalls besinnt sich die Gemeinde, oder der Hauskreis von Petrus und Johannes. Sie suchen die richtige Haltung zu Gott. Und so beginnen sie ihr Gebet mit einem ungewöhnlichen Wort für das Neue Testament. Sie reden Gott an als Herrscher. Despot steht an dieser Stelle im griechischen Original. Sie reden Gott als Despoten an. Für uns ja ein ganz negativer Klang. Nicht zwingend. Für die Jünger damals, sondern sie bringen damit Gottes Allmacht in dieser Welt zum Klingen. Auch das hat einen Anhalt an Psalm 2, der im Himmel thront. Gottes Allmacht, er ist der Herrscher, so wie der Herrscher im Römischen Reich. Und das gibt ihnen auch Mut. Angesichts der Übermacht der 72 mächtigen Männer in Jerusalem bekennen sie als Gemeinde, wer mächtiger ist. Das gibt ihnen neuen Lebensmut. Ja, Gott ist nicht nur ebenbürtig, und damit ist auch die Gemeinde nicht nur ebenbürtig, sondern weil sie Gott auf seiner Seite hat, ist sie überlegen. Denn ihr Gott hat ja sogar den Himmel und die Erde geschaffen, sie bewohnbar gemacht. Er herrscht über die Naturgewalten, die in den Wassern des Meeres gebündelt sind. Und nicht nur tosenden Wellen kann Gott Einhalt gebieten, so haben es die 12 Jünger ja erlebt, leibhaftig mit Jesus. Er kann auch den tobenden Mob oder eine Flutwelle von Völkern bricht sich an diesem Fels in der Brandung. Wie machen wir das? Wie machen wir uns bewusst, wenn wir uns vielleicht bedroht fühlen oder wenn wir uns allein fühlen, als Gemeinde klein fühlen gegenüber der Meinung in der Gesellschaft, dass Religion eigentlich überflüssig, vielleicht sogar gefährlich ist. Wie beginnt ihr euer Gebet? Oder wie könnten wir unser Gebet beginnen, um uns das bewusst zu machen, mit wem wir da sprechen? Auch diese Frage könnt ihr vielleicht mit in die neue Woche nehmen, wenn ihr eure Gebete beginnt, vielleicht so wie immer, und dann nochmal darüber nachdenkt, wie könnte ich noch besser, noch stärker zum Ausdruck bringen, mit wem rede ich da gerade? Was bedeutet das, wenn ich zu Gott im Himmel, dem Vater im Himmel oder zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, bete? Dieser Unterschied, mit wem die Gemeinde da redet, der steht für sie an erster Stelle, für die Urgemeinde, Gott. Gott steht an erster Stelle noch, bevor sie ihre eigenen Anliegen vorbringen. Aber dann kommt es, nachdem sie auf Gott geschaut haben, kommt die spannende Übertragung von diesem Psalm auf ihre persönliche, aktuelle Situation. Und das finde ich wirklich spannend und sehr lehrreich für uns, denn wir können hier im Gebet der Gemeinde einen Grundkurs zur Schriftauslegung belegen. Ausgangspunkt ist der Beter im Alten Testament, für den selbstverständlich die Heiden, die Ungläubigen, sich gegen Gott und seinen Gesalbten stellen. Die Urgemeinde erlebt aber, hier stellen sich plötzlich die gegen uns, die den Namen Gottes kennen, uns aber verbieten wollen, im Namen Jesu zu reden. Und deshalb gehören für sie automatisch auch die zu den Gegnern Gottes, nicht nur die Heidenvölker, sondern auch die aus den Stämmen Israels, wenn sie sich gegen den Auferstandenen richten. Für die Gemeinde ist klar, wer sich gegen Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen richtet, den treffen diese Urteilsworte aus Psalm 2. Das ist doch ganz eindeutig eine Jesus-bezogene Auslegung der Bibel. Eine Jesus-bezogene Auslegung der Bibel, so wie es Martin Luther auch vor 500 Jahren in der Reformation wiederentdeckt hat. Er hat gesagt, die Bibel ist grundsätzlich von Christus her und auf Christus hin zu lesen. Nur so ist sie Wort Gottes für uns. Die betende Gemeinde, die leiht sich nicht nur die Psalmen, um mit ihnen zu sprechen, sondern sie deutet sie auch als prophetische Voraussage für ihre aktuelle Situation. Nach der rechten Haltung zu Gott bekommen sie dadurch die rechte Haltung zur Not. Und das verändert schließlich sie selbst. Aus der Demut vor Gott schöpfen sie ihren Freimut, denn Gebet verändert. Die betende Gemeinde bringt jetzt erst ihre Bitte vor. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Klingt für mich ein bisschen wie Fortsetzung in der Bibel, Psalm 3. Vielleicht ist euch das nicht so ganz einleuchtend, wie dem auch sei. Die Gemeinde bittet darum, dass sie den Mut behalten, von Jesus zu reden. Denn ihnen ist klar, hier geht es ums Ganze. Um alles oder nichts. Die rettende Botschaft von Jesus, wenn die nicht mehr gesagt werden kann, dann geht es nicht weiter. Und das gilt eben auch für alle Einzelfragen oder für alle Themen im christlichen Glauben. Die dürfen die rettende Botschaft von Jesus nie an den Rand drängen. Da geht es um alles oder nichts. Und als sichtbare Begleiterscheinung beten sie auch wie selbstverständlich um Zeichen und Wunder. Obwohl, wenn wir mal überlegen, die waren ja keinesfalls eindeutig. Zeichen und Wunder haben sie überhaupt erst vor den Hohen Rat gebracht. Sie wurden dafür verhört. Deshalb finde ich es noch bezeichnender, als dass die Tatsache, dass sie für Zeichen und Wunder beten, finde ich es noch bezeichnender, dass sie noch nicht einmal darum bitten, Gott möge ihre Gegner umstimmen. Ich kenne meine Bitten. Ich bete in der Regel dafür, dass sich die Umstände ändern. Dass es leichter oder einfacher wird. Dass Menschen gesund werden, die unter Krankheit leiden. Die Gemeinde betet ja auch um Heilungen, aber als Zeichen der Bestätigung, dass die Botschaft von Jesus die richtige ist. Nicht, weil das ihr eigentliches Gebetsanliegen ist. Ihr eigentliches Gebetsanliegen hätte doch eigentlich sein müssen, bekehre Gamaliel. Der könnte ihr die Türen öffnen. Auf den hören die Leute. Doch sie legen ihr ganzes Gewicht im Gebet auf die Sache, die für sie als Gemeinde das Wichtigste ist. Sie selbst dürfen den Mut nicht verlieren. Und dazu brauchen sie auch ein bisschen Wagemut. Damit sie nicht aufhören, von Jesus zu reden. Damit jeder Einzelne selbstverständlich vom Glauben spricht. Damit sie ihren Glauben durch Fürsorge zeigen. Damit sie ein Verlangen danach haben, dass Menschen heil werden. Ja, damit ihr Herz mit Gottes Herz im Einklang schlägt. Gottes Sehnsucht soll ihre Sehnsucht bleiben. Sie beten und merken, wir können die anderen nicht ändern, sondern nur uns selbst. Und dafür beten sie. Aber selbst das, wissen sie, gelingt uns nicht aus eigener Kraft, sondern wir brauchen Gott dafür. Und diese Bitte erfüllt ihnen Gott dann prompt. Sie werden erfüllt mit Heiligen Geist. Schon wieder möchte man ja meinen, hatten sie doch schon bekommen zu Pfingsten. Petrus und Johannes hatten ihn bekommen vor dem Hohen Rat. Und jetzt, kurz vor Ende der Predigt, stelle ich noch eine Frage, eine kleine Quizfrage in die Runde, dann seid ihr noch mal ganz aufmerksam. Ihr wisst wahrscheinlich seit letzter Woche alle, warum. Warum sie noch mal mit Heiligen Geist erfüllt werden und warum das nicht reicht, einmal Heiligen Geist empfangen zu haben. Ihr dürft einfach mal probieren und reinrufen. Der Geist fließt durch. Ja, weitere Ideen, was ihr gehört habt? Weil man nicht aufhören kann zu atmen. Ja, weil der Geist flüchtig ist, durchfließt wie Wind oder wie Atem. Er muss immer wieder durch uns hindurch strömen. Gottes Geist atmet eben nicht selbstverständlich in uns. Aber er schenkt sich uns immer wieder, wenn wir ihn brauchen. So auch an dieser Stelle der Gemeinde. Und das sogar spürbar für alle. Durch ein Erdbeben. Es bebte die Stätte, an der sie zusammen waren. Gebet verändert. Und damit bin ich bei der letzten Frage, die ihr euch vielleicht in der kommenden Woche stellen könnt. Wie und wann hat Gebet dich persönlich verändert? Dich bewegt? Dich in Bewegung gebracht? Oder wenn du vielleicht da keine Erinnerung hast, vielleicht möchtest du das ausprobieren, wo du beim Gebet darauf achten willst, bete ich für die Veränderung der Umstände oder traue ich Gebet zu und Gott zu, dass er mich verändert? Was für Erfahrungen machst du damit in der kommenden Woche? Ich bin gespannt. Die Gemeinde in der Apostelgeschichte jedenfalls bekam durch das Gebet neuen Mut, Gottes Wort weiterzusagen. Gebet verändert und verleiht neuen Mut. Amen.